Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und der Titel dieser Folge lautet Die Sonderaktion Hess 1941. Verfolgung von sogenannten Geheimwissenschaften in der NS-Zeit. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast Uwe Schellinger. Uwe Schellinger ist Mitarbeiter am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene IGPP in Freiburg. Seine Arbeitsschwerpunkte dort liegen in der Einrichtung, Pflege und Betreuung des Institutsarchivs und er erforscht dort wissenschaftliche Fragestellungen zu IGPP-Themen unter besonderer Berücksichtigung der Freiburger Lokalgeschichte und der südbadischen Regionalgeschichte. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem archivische Erschließung und biografische Studien über jüdische Hellseher und Paragnosten im 19. und 20. Jahrhundert, personale Medien und das Verbrechen, Geschichte der Kriminaltelepathie in Deutschland, Hellseher, Medien und Wunderheiler, Wirken und Wahrnehmung von Personen mit paranormalen Fähigkeiten in regionalen Kontext und natürlich passend zum Thema dieser Ausgabe die Verfolgung von Geheimwissenschaftlern in der NS-Zeit. Auch bekannt unter dem Namen Sonderaktion Hess. Und ich weise zuletzt noch auf das Buch Freiburgs Gespenster hin, welches mein Gast zusammen mit Michael Nahm verfasst hat und welches mittlerweile in der dritten erweiterten Auflage erschienen ist. Guten Tag, Herr Schellinger.
Ja, guten Tag. Schön, dass ich hier mit dabei sein kann. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass wir miteinander in Kontakt gekommen sind und dass wir uns heute unterhalten können über das Thema, das wir uns gemeinsam ausgesucht haben.
Gerne, es freut mich auch. Genau, und zum Anfang wieder eine offene Frage. Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit diesem Thema Sonderaktion Hess überhaupt zu befassen?
Ja, das ist eigentlich aus der ganz normal alltäglichen Archivarbeit entstanden. Sie haben es ja erwähnt, ich betreue ja hier das Institutsarchiv. Und ein Bestand ein gewisse Anzahl von Akten drehen sich auch um die Tätigkeit von Hans Bender, also unserem Institutsleiter, der gerade so in den 50er, 60er Jahren sehr oft angefragt worden als Gutachter für Gerichtsverfahren, für die Justiz, weil er eben als der Experte natürlich gegolten hat, was parapsychologische Themen anbelangt. Da hat er relativ viel in Sachen Gutachtertätigkeit gemacht. Und in einer dieser Akten oder in verschiedenen Akten waren eben auch Gutachten, die er verfasst hat, als es in der Nachkriegszeit darum ging, dass Betroffene dieser Sonderaktion Hess bemüht waren, Wiedergutmachung oder Entschädigungszahlungen zu kriegen von der Bundesrepublik Deutschland. Und das fand ich dann interessant, weil NS-Zeit, Forschung der NS-Zeit komme ich so ein bisschen her von meinem Studium, von meiner Ausbildung. Dann hat mich das natürlich sehr interessiert, wofür hat denn eigentlich Hans Bender hier Gutachten abgeliefert, um was handelt es sich eigentlich? Und habe natürlich so ein bisschen rumrecherchiert und das waren so ein bisschen die Anfänge, wie es zu meinem Interesse gekommen ist, dieses Thema zu bearbeiten.
Genau. Was ist da genau, Sonderaktion Hess, vielleicht erstmal kurz, wer war Rudolf Hess?
Genau, also vielleicht Sonderaktion Hess, um den Begriff nochmal, also es geht eben um diese Razzia oder groß angelegte Verfolgungsaktion gegen Okkultisten, Geheimwissenschaftler im Juni 1941. Und die hat man eben innerhalb der Gestapo, diese Verfolgung damals durchgeführt hat, hat man die eben als Sonderaktion Hess so intern betitelt. Und es ging eben als Ausgangspunkt darum, dass, wie vielleicht bekannt, der Rudolf Hess, Stellvertreter des Führers, also im NSDAP-Parteiapparat, also eine schillernde Person der NS-Zeit.
Der zweithöchste quasi da im Apparat.
Genau, also im Parteiapparat sozusagen, genau. Vertrauter von Hitler für lange Jahre, der sich dann immer mehr so ein bisschen so selber ins Abseits gebracht hat im Lauf der Jahre, dass der eben wohl eigenmächtig auf die Idee kam, mit einem Flugzeug auf die britischen Inseln nach Schottland zu fliegen, mhm, im Mai 1941, weil er sich da mit britischen, mit englischen Funktionären treffen wollte, um quasi Friedensverhandlungen aufzunehmen. Es ist nur so ein bisschen umstritten, inwieweit, ob er wirklich da ganz autonom gehandelt hat, ob es vielleicht doch mit Wissen von Hitler, aber ich glaube, mittlerweile kann man schon davon ausgehen, dass er das eigentlich selber von langer Hand so geplant hat, diesen Flug. Und er ist dann abgesprungen mit dem Fallschirm über Schottland. Seine Maschine ist dann zu Bruch gegangen, die Messerschmitt, mit der er da unterwegs war. Und ja, dann hat man ihn natürlich da auch inhaftiert und festgesetzt und verhört. Und da dieser Rudolf Hess aber auch innerhalb des Parteiapparats bekannt war, dass er sich für esoterische, für okkultistische Themen und auch für die Astrologie besonders interessiert hat, haben die, wie soll ich sagen, seine Gegner im Parteiapparat quasi die Gunst der Stunde genutzt, also A, um ihn halt auch vor der deutschen Bevölkerung vollkommen zu diskreditieren.
Also für die war das Verrat, muss man jetzt mal sagen.
Genau,
genau. Also er war ein Verräter für die, weil die wollten keinen. Es war ja 41, war mitten im Krieg.
Genau.
Und der hat, man behauptet, er hat eigenmächtig gehandelt, um den Krieg zu beenden oder wenigstens gegen die Briten. Ne?
Also er wollte wohl verhindern, dass es halt diesen Zwei-Fronten-Krieg weiterhin gibt, und er wollte zumindest schauen, dass im Westen da, dass man da Ruhe kriegt, dass man sich auf den sowjetischen Kriegsschauplatz halt konzentrieren kann. Also er wollte sicherlich nicht den Krieg für die Nazis beenden, sondern er hat das Anliegen gehabt, dass er halt diese Front gegen England beruhigt. Das war wohl sein Anliegen. Und klar, galt natürlich dann als Verräter für die NS Führungskriege, ganz klar. Und man hat dann halt versucht, ihn so gut wie möglich schlecht zu reden. Er hat ihn halt als Verrückten dargestellt, der unter Wahnvorstellungen leiden würde. Mhm. Hat es auch relativ schnell dann auch publiziert oder veröffentlicht durch verschiedene Kanäle, Zeitungen, Radio und so weiter. Und hat daraufhin auch natürlich dann auch die Gelegenheit genutzt, was man eigentlich schon länger beabsichtigt hat oder wo man schon länger drauf hingearbeitet hat, praktisch diese ganze okkulte, esoterische, geheimwissenschaftliche Szene oder dieses Milieu im Land zu zerschlagen, mit der Begründung natürlich, dass Rudolf Hess nur dadurch zum Verräter geworden ist, weil er eben zu sehr von entsprechenden Personen beeinflusst war, die ihn da eben dazu gedrängt hätten oder dazu gebracht hätten, so eine Wahnsinnstat oder oder so eine Aktion zu starten und dass sich in den Flieger zu setzen und mit den Feinden da Kontakt aufzunehmen. Und es habe da auch ein Horoskop gegeben oder astrologische Prognosen im Vorfeld. Mhm. Er hatte da auch einen Berater, den Ernst Schulte Strathaus. Und es ging eben die Rede, er hätte sich halt von dieser astrologischen Prognose entsprechend beeinflussen lassen, dass er halt an dem und dem Tag, dass da die Stunde oder die Sterne gut wären, um jetzt diesen Flug zu unternehmen. Und das war dann.
Stimmt das denn? Wurde das gefunden, dieses Horoskop?
Also dieses Horoskop ist, glaube ich, nicht gefunden worden, aber es gibt verschiedene Quellen, dass es tatsächlich, dass er sich da schon beraten hat mit bestimmten Personen und ja wohl auch in München, da war ja in München ansässig, da im Braunen Haus, und dass er da auch immer wieder dann einzelne Astrologinnen, die auch namentlich bekannt hat, aufgesucht hat. Also das ist eigentlich quellenmäßig schon auch belegt. Also dieses Horoskop an sich ist, glaube ich, nicht gefunden worden. Also, und ob es jemals in der Form gegeben hat, ist, denke ich, durchaus vorstellbar. Mhm. Aber entscheidend ist natürlich, dass man im Nachhinein ja, ihm das natürlich zum Vorwurf gemacht hat und das zum Anlass genommen hat, jetzt endlich losschlagen zu können gegen diese ganze Szene, die man eigentlich eh schon im Fokus gehabt hat und die man eigentlich ausschalten wollte. Und das hat man dann relativ schnell dann umgesetzt.
Mhm. Weil ich habe mir als Notiz zum Beispiel gemacht, dass der Hess schon 1934 Gelder beantragt, um ein Zentralinstitut für Okkultismus gründen zu können. Das hat dann zwar nicht geklappt. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Wie weit war das verbreitet, diese okkulten Strömungen? So, waren die wirklich integraler Bestandteil der Gesellschaft?
Sie meinen jetzt der
oder wie viel Einfluss, wie viel Einfluss hatten die?
Also es gab natürlich so in den 20er Jahren war natürlich Okkultismus, okkulte Vereinigungen. Ja, die Astrologie hat da einen Boom erlebt. Also es war natürlich schon in mehreren Feldern haben diesen Themen natürlich einen Aufschwung erlebt. Mhm. Es hat sich alles auch verwissenschaftlicht. Mhm. Die Publikationszahl zu den Themen ist natürlich durch die Decke gegangen in den 20er Jahren, so nach dem Ersten Weltkrieg.
In der Weimarer Republik war das, weil die Kultur auch offener wurde und mondäner, genau. Deutschland und Berlin als,
Ja, also nicht nur in Berlin, aber da natürlich auch. Also es gab halt deutlich mehr Aktivitäten in diese Richtung. Es haben sich verschiedene Vereine, Organisationen zu allen denkbaren okkultistischen Themen zusammengefunden. Also es war schon eine große Szene. Astrologie, wie gesagt, hat da auch einen Aufschwung genommen. Es hat immer mehr Personen gegeben, die damit dann auch ihr Geld verdient haben. Insofern war so die Weimarer Zeit, war da schon so eine booming Time sozusagen für diese Themen. Also das sogenannte wissenschaftliche Okkultismus ist ja dann auch vom Titel her auch ein Ergebnis der 20er Jahre. Also das kann man schon sagen, dass dann gesellschaftlich das schon eine relativ große Verbreitung hatte.
Also die hatten Einfluss. Ich möchte nur am Anfang auch, weil viele Leute auch vielleicht durch Filme wie Indiana Jones und so, die hören Nazis, Okkultismus und denken, ja, die Nazis waren da, alle Nazis waren da wirklich groß dran interessiert und auch die Flugscheiben werden dann da mit reingebracht in das Thema. Aber damit hatte der Hess, glaube ich, nicht viel am Hut, ne?
Nee, er hat sich sehr, glaube ich, so für so Naturheilkunde interessiert und für alternative Medizin. Astrologie offensichtlich auch. Seine Frau hatte da auch wohl auch gewisse Interessen. Also die waren da beide da mit zugange. Und ja, da hat er sich jetzt sicher nicht unterschieden von vielen seiner Zeitgenossen. Das Problem war jetzt nur, dass natürlich im NS-Apparat, dass es da auch ganz unterschiedliche Meinungen zu dieser Themen gab. Also das ist klar, das war ja kein homogenes System. Und er hat jetzt gerade so in der Parteiführungsriege hat er sich natürlich durch diese Themen da nicht nur Freunde gemacht, die haben ihn dann irgendwann mal, ich glaube, er ist in Ägypten geboren und dann haben sie ihm, glaube ich, mal den Spitznamen der Yogi aus Ägypten irgendwie gegeben.
Okay.
Also die haben den dann irgendwann mal, ich hatte es ja vorhin erwähnt, mit den Jahren nicht mehr so richtig ernst genommen und diese okkulten oder diese Zuwendung zu den okkulten Themen haben da natürlich dann auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass er da so ein bisschen an Autorität natürlich auch verloren hat. Insofern gab es natürlich innerhalb des Apparats ganz unterschiedliche Zuwendungen oder Interessen und manche waren da sehr interessiert dran. Man weiß ja, dass die innerhalb der SS, dass es da so eine mystische Richtung auch gab, mit dieser Wewelsburg, die ja da auch als Ort sehr bekannt ist, wo es auch sehr um esoterische und um Geheimwissen geht. Und
ja, Stichwort schwarze Sonne, genau.
Genau. Und auf der anderen Seite aber ganz klare Gegnerschaft innerhalb auch des Parteiapparats, NSDAP-Apparats. Also es war kein homogenes System und Hess hat natürlich dann auch Feinde gehabt im System selber und die haben, wie gesagt, diese sonderlichen Neigungen oder Interessensgebiete natürlich zum Anlass genommen, dass man ihn dann auf lange Sicht natürlich auch gern losbekommen hat.
Aber der ist da nicht wiedergekommen aus England, weil okay, er hatte Feinde, er war sehr weit oben, also Steff, er war ja Protégé dann sehr wahrscheinlich auch von Hitler, also dann ist er zu den Engländern geflogen, das war quasi der Verrat, dann ist man ja quasi schon losgeworden. Wieso hat man denn dann trotzdem noch mit dieser Aktion, die wir gleich besprechen werden, angefangen?
Ja, weil das natürlich nochmal, das eine war ja Hess als Person, den man halt loswerden wollte oder der da mit bei allen im besten Ruf stand oder für manche auch so ein Hindernis war. Und dann hat man aber natürlich diese ganze Szene, das ist ja nochmal was anderes. Also die hat man ja praktisch auch als Gruppe oder als Einzelperson oder als Strömung natürlich auch abgelehnt. Das heißt, dieser Hessflug war ja dann im Grunde genommen nur so ein Mittel zum Zweck. Und ob jetzt der, was es letztlich mit Hess geworden ist, ob da jetzt dann, ja, wie er dann da in Haft gekommen ist oder abgestürzt wäre oder sogar verstorben wäre. Ich glaube, das war dann letztlich völlig egal. Man hat halt einfach diese Aktionen, die man vorher eigentlich schon vorbereitet hatte durch verschiedene Aktionen. Das war dann wie so ein, ja, wie das Streichholz, das halt die Kerze dann anzündet oder
das Fass eher, das Benzinfass.
Ja, genau. also man hat eigentlich diesen Flug dann, das war dann der perfekte Zeitpunkt, um halt dann diese Razzia und diese Aktion zu starten, die vielleicht auch trotzdem dann, also es ist jetzt nur Spekulation natürlich, die vielleicht dann trotzdem früher oder später sich ereignet hätte, aber das war dann quasi der ausschlaggebende Zeitpunkt oder der Faktor, der das dann ins Rollen gebracht hat.
Ja, genau. Ich denke, im Rahmen der Gleichschaltung haben die sowieso alles bekämpft, was nicht vollkommen in Linie war. Ich habe mir jetzt notiert, Druck erhöht sich, 15. Mai. Goebbels erlässt eine Anordnung. Das fängt also so an, Anordnung, man verbietet jegliche okkultistischen, hellseherischen, telepathischen oder astrologischen Vorführungen. Also genau. Die Leute dürfen erstmal nicht mehr arbeiten, sozusagen, ne?
Ja, das hat alles zu diesem Vorlauf letztlich irgendwie gehört. Man hat die Leute auch schon entsprechend in Listen festgehalten gehabt, also vom Sicherheitsdienst.
Also die waren schon bekannt,
genau, die hatten eigentlich schon praktisch die Listen sozusagen in der Schublade liegen, wer da in Frage käme. Und gab es diese Verlautbarung von Hess, von Goebbels, aber natürlich auch noch von Bormann. Also Bormann war sozusagen der Stabschef von Martin Bormann von Rudolf Hess, also sein Untergebener, aber gleichzeitig auch sein größter Konkurrent, der auch maßgeblich da am Rad gedreht hat. Der war eigentlich auch so eine Figur im Hintergrund, die da relativ viel dann auch bewegt hat. Und ja, es gab da so verschiedene, also Bormann hat zum Beispiel am 7. Mai schon 41, hat er auch schon an die Gauleiter ein Rundschreiben geschrieben, dass man alles, was mit Astrologie, Aberglaube, Wunderglaube zu tun hat, auf jeden Fall absetzen und verhindern soll. Also da hat er sehr, sehr nachhaltig da drauf hingewirkt, der Martin Bormann. Und als natürlich dann dieser Flug stattgefunden hat, war natürlich klar, dass jetzt das alles verstärkt wird und diese früheren schriftlichen Anordnungen dann natürlich auch in einer richtigen, sag ich mal, Gewaltaktion dann auch umgesetzt wird. Also dass man dann praktisch seinen Worten dann auch Taten folgen lässt.
Das hat dann die geheime Staatspolizei, also die Gestapo, da gab es wohl eine Amtsgruppe Weltanschauliche Gegner, also schon ein interessanter Name. Die hatten also Listen von Menschen, Adressen.
Genau.
Dann wurde ein Plan gemacht, was machen wir? Und dann hat man an diesem einen Tag dann, am 9. Juni, hat man die Leute besucht zu Hause.
Genau, also es gab dann am 4. Juni gab es halt das entscheidende Dokument, also die von Heydrich, dem Chef des Reichssicherheitshauptamts, aufgesetzt. Das ging dann an alle Staatspolizei-Leitstellen, also an die Gestapo, an die Kripo-Leitstellen, an die SD-Leitstellen, SD-Abschnitte, also im ganzen Land, im ganzen Reich ging dieses Schreiben hin, wo es eben um diese Aktion gegen Geheimlehren und sogenannte Geheimwissenschaften ging. Und es wurde dann terminiert eben auf den 9. Juni morgens. Und da standen...
Die kommen immer morgens, ja.
und da standen dann tatsächlich die Gestapo- und Kripo-Beamten vor der Haustüre. Ja, und Hintergrund waren also A, schon diese Vorarbeit durch diese Rundschreiben, durch diese schriftlichen Anordnungen und dann auch die Vorarbeit durch diese Erfassung, die eigentlich schon vorlag bei den, man hatte also die Adressen schon gehabt, man wusste eigentlich schon, wer in seinem Sprengel sozusagen da in Frage käme, wäre ich da verdächtig sozusagen, oder wäre ich verdächtig geworden im Sinne der Nazis. Und ja, insofern war das eine gut durchgeplante, durchexerzierte Aktion dann an diesem 9. Juni. Das hat sich jetzt nicht nur am 9. Juni, vor allem da am 9. Juni, aber das gab dann natürlich noch so die nächsten Tage dann immer wieder auch noch so Nachfolgeaktionen. Das war jetzt nicht nur an dem einen Tag, aber da ist es dann letztlich in größerem Stil dann losgegangen. Genau.
Wie viele Leute hat das, wie viel waren davon betroffen? Hat man da Zahlen?
Also es war auf jeden Fall erstmal so eine ganz breit angelegte Geschichte. Also es waren alles, wenn man jetzt von Okkultisten spricht, dann kann man natürlich jetzt sich da sehr viel darunter vorstellen. Also die Astrologie war natürlich betroffen, Astrologen, Astrologinnen, auch die entsprechenden Organisationen, jetzt nicht nur die Einzelpersonen, sondern auch die Vereine, auch Verlage, die sich auf diese Themen spezialisiert haben, Buchhandlungen, die sich darauf spezialisiert haben. Dann waren die so spiritistische Kreise waren davon betroffen, dann auch diese Wald- und Wiesenwahrsager, sage ich jetzt mal.
Ach, die auch?
Die Jahrmarktswahrsager.
Diese Handleser und sowas,
ja,
ne?
Ja, so, ja. Dann, ja, so Alternativmedizin, Gesundbeter. Ja, dann aber auch noch Anthroposophie war dann auch noch davon betroffen, Theosophie, theosophische Vereinigungen. Also es war eine relativ breit angelegte Aktion. Für die Nazis war es wohl wichtig, dass die Leute, die da im Fokus waren, dass die damit auch ihr Geld verdient haben. Also dass die praktisch dann das nicht nur so zum Zeitvertreib abends mal so ein bisschen so praktiziert haben, so hobbymäßig, sondern dass die auch wirklich dann das quasi zum Beruf gemacht haben. Oder tatsächlich beruflich da auch tätig waren, jetzt als Verleger oder so. Also es war dann schon auch wichtig, dass sie so die richtigen, dass sie jetzt nicht Privatpersonen, die das so nebenher mal so
also die probieren. Oma, die mal den Kaffeesatz liest, nicht,
ja, sondern schon auch Leute, die versucht haben, da auch zu publizieren und aktiv zu werden und da auch Vereinigungen gegründet haben. Das sollte eben auf jeden Fall ausgeschaltet werden.
Waren das dann, aber da müssen noch Tausende von Personen dann gewesen sein,
also, ne? Genau, das ist jetzt eben schwierig und das ist das, was ich jetzt vielleicht auch in Zukunft, vielleicht kommen wir da nachher noch dazu, was ich jetzt so ein bisschen als Aufgabe aussehe. Mhm. Also man weiß jetzt schon so die Rahmenbedingungen von dieser Aktion, das ist jetzt eigentlich schon auch relativ gut bekannt. Und was jetzt noch fehlt, ist, glaube ich, so im Detail zu gucken, bezugnehmend auf Ihre Frage, wie hat sich das jetzt tatsächlich auch vor Ort abgespielt? Ja. Wie viele Leute waren davon betroffen? Also da gehen jetzt die Schätzungen, es gibt dieses Buch von dem Alec Howe, wie heißt auf Deutsch, Urania's Kinder, die seltsame Welt der Astrologen, das Dritte Reich. Das ist in Englisch Mitte, zweite Hälfte 60er Jahre schon erschienen. Der hat zum ersten Mal dieses Thema dann auch so zwischen zwei Buchdeckel gepresst und der hat so Schätzungen vorgenommen, so von zwischen 300 Personen und 1000 Personen. Mhm. Also es ist jetzt schon mal ganz eine weite Spanne. Ich bin jetzt aber der Meinung, dass es deutlich, 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 deutlich mehr Personen gewesen sein müssen. Also er hat jetzt da einfach nur das, was er so in seinem ersten Aufschlag da so sich angucken konnte aus seiner eigenen Erfahrung. Also der war, glaube ich, sogar Mitarbeiter beim britischen Geheimdienst, hat also die Zeit auch als Zeitzeuge sozusagen mitbekommen. Aber ich glaube, das müssen viel, viel mehr, also es sind mit Sicherheit viel, viel mehr Personen gewesen, die dann in unterschiedlichster Weise durch diese Hess-Aktion betroffen waren oder da auch drangsaliert wurde. Aber wie viele Personen das jetzt waren, ob es da auch Unterschiede gibt von Region zu Region oder von Stadt zu Stadt, das wäre jetzt eigentlich noch das, was für die Forschung sozusagen auf der Agenda steht. Ja. Das müssten wir jetzt eigentlich noch leisten. Also wir wissen jetzt mittlerweile, glaube ich, ganz gut so die Abläufe, wie diese Anordnungen waren, wer da auch im Reichssicherheitshauptamt sozusagen den Hut aufgehabt hat, in welcher Abteilung das war. Das ist alles, glaube ich, relativ gut belegt durch Quellenmaterial. Das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und jetzt müssen wir mal gucken, ja, und was ist dann jetzt tatsächlich auch passiert?
Genau, wie ist der Tag dann abgelaufen?
Genau.
Also morgens, sehr unangenehm, sehr wahrscheinlich, mehrere Personen haben an eine Tür geklopft oder die vielleicht direkt eingetreten. Dann gab es ja wahrscheinlich ein Verhör und gleichzeitig, das habe ich in Ihrem Beitrag gelesen, wurde die Wohnung auch durchsucht und zwar vor allen Dingen nach Literatur, Fachzeitschriften.
Ja, richtig. Also ich weiß nicht, ob sie das nötig hatten, die Türe einzutreten. Die waren die waren ja meistens sehr sehr freundlich nach außen hin und haben das sehr, wie soll ich sagen, quasi professionell abgehandelt. Mhm. Auf jeden Fall, tatsächlich muss man sich schon so vorstellen, dass diese Listen auch so ein bisschen so eine Vorgabe geliefert haben. Also wen lädt man jetzt vielleicht doch nochmal freundlich ein für ein Verhör auf die Gestapo-Zentrale? Da gab es so, manche Leute waren halt wohl Verdächtiger in Anführungszeichen oder hat man eben als wichtiger oder erachtet.
Oder als einflussreicher.
Also als einflussreicher, genau. Und dann wurden jetzt bei den Privatpersonen, wie Sie sagen, man hat geguckt, was sie für Literatur zu Hause haben. Und dann gibt es natürlich jetzt schon unterschiedlichste Berichte und dem müssten wir jetzt einfach noch weitergehen, dass tatsächlich dann die Bibliotheken, also die privaten Büchersammlungen der Leute dann einkassiert worden sind. Vielfach eben dann auch die, gerade so bei Astrologen, sozusagen ihr Arbeitsmaterial, also diese, ja, was bei so einem Astrologen, bei einer Astrologin eben so anfällt, diese ganzen Horoskopstellungen, schriftliches Material, also quasi archivisches Material.
Das ist ja auch wichtig, also das ist die, oder ohne das können die nicht arbeiten und so war es auch teuer, das zu besorgen. Das kann man ja nicht an jeder Ecke kaufen.
Genau, und das wurde dann in der Regel dann auch mitgenommen und wurde dann erstmal in die lokale Kripo oder Gestapo-Zentrale verbracht und dann hat man, wie gesagt, in der Regel die Personen auch noch verhört. Mhm. Also sie mussten dann auch noch ein Verhör über sich ergehen lassen, wo man eben versucht hat herauszufinden, wie nah sie jetzt eben der und der okkultistischen Szene stehen, wie sie es mit der Astrologie halten, wie lange sie da schon beschäftigt sind, welche Literatur sie kennen, welche Literatur sie besitzen. Also es gab da so einen Fragebogen, den die Gestapo-Beamten da sozusagen jedem vorgelegt haben. Und und dann bei manchen Personen kam es dann aber auch vor, dass die nicht nur zum Verhör da bleiben mussten, sondern die waren dann auch über mehrere Tage inhaftiert. Mhm. Und also konnten dann mal erst eine ganze Zeit lang gar nicht mehr nach Hause kommen. Dann ging es auch weiter, dass die ein oder andere Person sogar dann in die damals schon auch bestehenden Konzentrationslager oder Internierungslager verfrachtet worden sind und da dann für eine gewisse Zeit untergebracht waren oder sogar in Einzelfällen gab es dann auch praktisch Fälle, wo Leute ums Leben kamen oder ums Leben gebracht wurden. Also insofern gibt's so diese ganze von dieser Plünderung der Archivalien und der Buchbestände bis hin zu Mord und Totschlag sozusagen. Das hängt alles mit dieser Aktion zusammen. Und das würde ich jetzt sagen, das wäre so die Aufgabe, die jetzt als nächster Schritt ansteht, das einfach mal im Detail noch ein bisschen besser zu dokumentieren, als wie wir das bisher schon haben.
Ja, das halte ich auch für wichtig, die Aufarbeitung davon. Das hat mich ein bisschen an die McCarthy-Ära erinnert in den USA, wo die Leute ja auch verhört wurden und dann hat man immer gefragt, kennen Sie noch andere Kommunisten? Und man hat die Leute dazu gebracht, Freunde zu verraten und die dann besucht, um das ganze Netzwerk quasi auszuheben.
Genau, so in die Richtung kann man sich das auch vorstellen. Also dieser Fragebogen, da ging, ich weiß nicht, wie viele Fragen das jetzt genau waren, so sicher im zweistelligen Bereich und da waren noch solche Fragen darunter. Also wen kennen Sie noch und wer ist noch in der Stadt und so mit diesen Themen befasst und so weiter. Ganz klar, ja.
Ich hatte mir auch notiert, ein primäres Ziel der Aktion war die Ausschaltung des Schrifttums der okkulten Gruppen. Weil ja. wenn man Wissen vernichten möchte, dann muss man die Schriften vernichten. Und die Menschen, aber mit den Schriften fängt man eigentlich an und die Menschen schüchtert man ein. Also, dann hatte ich aber auch die Erfolg war aus Sicht der Nazis erfolgreich, kann man mal sagen.
Ja, also man kann schon sagen, dass insofern ist dieses Ereignis, denke ich, jetzt für die Geschichte des Okkultismus oder im engeren Sinn dann der Parapsychologie im 20. Jahrhundert schon ein entscheidendes und einschneidendes Ereignis gewesen. Also es war schon ein ziemlicher Einschlag, um es mal so zu sagen, ja. Weil da praktisch innerhalb von einem Tag oder von nur wenigen Tagen im Grunde genommen haben da Vereine, Verlage, also wurden ja auch ganze Verlage dann aufgelöst, die ja dann auch für die Versorgung mit Literatur quasi ja auch zuständig waren. Denen waren dann sozusagen ihre Geschäfts- und Arbeitsunterlagen vollkommen entzogen, weil halt das alles geschlossen war. Das war schon sehr, sehr, sehr einschneidender Schnitt und aus Sicht der Nazis natürlich ein ganz klarer Erfolg. Also muss man schon auf feststellen. Groß angelegte Aktion. Und das Wichtige war eben, wie Sie sagen, dass man das Schrifttum eben sichern wollte. Also es ging zum einen drum, das natürlich auch zu vernichten und so. Also ich denke, die meisten Archivmaterialien sind schlichtweg vernichtet worden. Also diese schriftlichen Unterlagen von den Leuten, die Korrespondenzen, die Arbeitsunterlagen. Und dann ging es aber auch drum, dass man diese Literatur, das kennt man ja zum Beispiel so von der Verfolgung der Juden und Jüdinnen oder auch von den Freimaurern. Man hat natürlich diese Literatur, die wollte man schon dann auch mal sammeln, so quasi, um mal zu gucken.
Kenne deinen Feind. Also
kenne deinen Feind, was liest der Feind und so. Ja. Deswegen war der erste Ansatz oder einer der Ansätze auch dieser Aktion, dass man in Berlin im Reichssicherheitshauptamt wollte man eben eine große Bibliothek zum Okkultismus aufbauen. Und das muss man sich jetzt vorstellen, man hat die Materialien konfisziert, eingezogen vor Ort, in den einzelnen Ortschaften, Städten, dann kam das in die Gestapo-Zentrale, dann wurde erst einmal so gesichtet und die wollten natürlich auch nicht 57 Dubletten dann in Berlin abstellen. Das heißt, man hat sich dann so ein bisschen koordiniert und dann wurden halt bestimmte Bestände, wurden eben dann tatsächlich auch nach Berlin transferiert, um da eben diese Sonderbibliothek zum Okkultismus aufzubauen. Und man war dann schon auch relativ fortgeschritten.
Witzig, oder? Dass daraus die beste Bibliothek dann am Ende erstmal zwischenzeitlich entsteht. So viele Bücher waren sie wahrscheinlich noch nie auf einem Haufen zu dem Thema.
Das ist gut möglich, ja, genau. Und man hat dann da schon auch angefangen mit Regale aufzustellen und das einzuordnen und das zu verzeichnen oder zu inventarisieren. Und dann war natürlich klar, hoppla, jetzt kommen da von Osten kommen diverse Armeen anmarschiert und man oder von allen möglichen Seiten und man hat dann versucht, das Material gegen Kriegsende, also kaum hat man das dann da aufgestellt gehabt, ist man auch schon wieder dahin zu übergegangen, das auszulagern und zu sichern, indem man das dann weit verbracht hat. Jetzt diese Okkultismusbibliothek soll eben in ein Schloss ins heutige Tschechien gekommen sein, also mehrere tausend Bücher dann. Und was da letztlich aus diesen Büchern, die von Berlin dahin verbracht worden sind, geworden ist, da gibt es eigentlich keinerlei Kenntnisse drüber. Also es ist völlig unklar, was mit diesen riesigen Bibliotheksbeständen dann passiert ist. Aber die grundlegende Idee war eben, wir bauen uns so eine Bibliothek auf, um uns auch mit dem Thema quasi zu beschäftigen und uns da besser auszukennen und praktisch diese seltsamen Ideen dann auch bekämpfen zu können. Dazu muss man ja wissen, um was es letztlich auch handelt. Und dazu braucht man die Literatur.
Ja.
Das heißt, man hat dann riesige Bestände wahrscheinlich schon auch vernichtet, verbrannt. Aber halt einen gewissen Prozentsatz hat man für sich selber eben gesichert, für seine eigene weltanschauliche Forschung oder Gegnerforschung.
Genau, da wollte ich noch einmal sagen, noch ein Zitat wohl von Goebbels nach der Aktion, was ich interessant fand. Sonderbarerweise hat nicht ein einziger Hellseher vorausgesehen, dass er verhaftet wurde. Ein schlechtes Berufszeichen, wo ich mir dachte, darf man eigentlich nicht drüber lachen, aber irgendwie hat er recht, das hat wirklich keiner vorhergesehen. Ne? Oder sind viele auch schon vorher geflohen aus Deutschland? Da bin ich mir nicht sicher, weil die hatten ja immer schon der Gegenwind, der hat sich ja peu à peu aufgebaut. Es war ja schon vor diesem Datum klar, dass die nicht gerade willkommen sind. Ne?
Ja. Also da man hat wahrscheinlich schon gewusst, dass man jetzt nicht, dass man nicht die Themen behandelt, die jetzt an allererster, die so beliebt sind aber man hat natürlich auch mitgekriegt, das hatte ich ja vorhin erwähnt, dass es wie jetzt bei Hess, der quasi immer mal wieder so seine Privatastrologin gehabt hat, seinen Astrologen. Also es war jetzt nicht so, dass die dann alle das Gefühl haben mussten, sie sind jetzt vollkommen irgendwie persona non grata. Also insofern, ja.
Einige von denen, das hatte ich mir auch rausgeschrieben, witzigerweise wurden auch wieder von dem NS-Regime angestellt, um zum Beispiel zu pendeln oder dann doch in dem Bereich zu arbeiten.
Ja, das haben wir dann auch festgestellt, dass dass der eine oder andere Astrologe, Hellseher, die wurden dann tatsächlich wieder aus der Haft entlassen, um bei bestimmten Aktionen dann wiederum behilflich zu sein. Das zeigt eigentlich diese Zweischneidigkeit. Mhm. Wenn es dann darum ging, irgendwie kriegswichtige Ziele zu erreichen, oder in dem einen Fall ging es dann 1943, ging es darum, den Mussolini wiederzufinden, der ja entführt worden war, den italienischen Machthaber. Und da wurden praktisch Leute, die man im Zuge der Hess-Aktion festgesetzt und inhaftiert hat, die wurden dann wieder herangezogen, helfen uns jetzt doch mal, diesen Mussolini zu finden. Und bei einer anderen Aktion ging es eben darum, im U-Boot-Krieg da sich ein bisschen Vorteile zu verschaffen oder wieder neu aufzustellen, indem man der Meinung war, ja, der eine oder andere Pendler könnte uns doch da vielleicht behilflich sein. Also da sieht man so ein bisschen so diesen pragmatischen Ansatz, der da zum Teil auch verfolgt worden ist mit diesen Personen.
Ja, die Enigma wurde ja irgendwann geknackt. Es wurde immer enger im Krieg. Wir haben ja also das sagen Sie auch, diese ganzen Listen, die vielleicht aufgestellt wurden von den Okkultisten und so, die sind ja wahrscheinlich nicht auffindbar. Was ist denn jetzt noch vorhanden? Da wahrscheinlich tausende Bücher, oder? Es gibt noch Bücher aus der Zeit.
Also zu dieser Aktion gibt's natürlich jetzt erstmal diese Listen, weil die haben sich teilweise oder zu großen Teilen eigentlich erhalten, interessanterweise, im Bundesarchiv, weil Überlieferung vom Reichssicherheitshauptamt ist natürlich in Berlin, weil praktisch jede Leitstelle, Gestapo-Leitstelle, Sicherheitsdienstleitstelle, die mussten eben dem Heydrich nach Berlin nach der Aktion dann sozusagen einen Rapport erstatten und Bericht erstatten. Die mussten eben dann mitteilen, Person XY, Verhör oder Schutzhaft oder Konzentrationslager oder so. Das heißt, diese Listen sind vorhanden. Teilweise gibt es auch noch die Listen der Bücher, die man von den jeweiligen Personen einkassiert hat, im Zusammenhang mit diesen Rückmeldungen. Das ist das eine. Dann hat man jetzt als Quellenmaterial, und das ist eigentlich das, was auch, finde ich, am erfolgversprechendsten wahrscheinlich ist, ganz am Anfang haben wir es ja davon gehabt, mit dieser Gutachtertätigkeit von Hans Bender, dass eben nach dem Krieg haben halt einzelne Personen probiert, diese Sachwerte, die ihnen ja entzogen wurden, zumindest da eine Entschädigung zu kriegen, also finanzieller Art.
Dann von der Bundesrepublik, ne? Die haben gesagt, der Staat hat mir meine Bücher weggenommen und ich möchte jetzt mehrere tausend Mark wieder zurückhaben.
Korrekt, genau. Und das hat dann zu diversen Gerichtsprozessen geführt, gerade so Anfang Mitte der 50er Jahre. Und ich denke, da hat es ganz, ganz viele dieser Wiedergutmachungsverfahren gegeben. Es gab so ein, zwei Präzedenzfälle in den 50er Jahren, wo eben dann auch Bender sozusagen als Gutachter tätig war. Und die Unterlagen von diesen Wiedergutmachungsverfahren sind natürlich eine super gute Quelle, weil die Betroffenen, die mussten natürlich dann aus ihrem Gedächtnis heraus, oder vielleicht hatten sie doch noch irgendwelche Aufschriebe oder Notizen irgendwo, mussten natürlich darlegen oder beweisen oder glaubhaft machen, was damals passiert ist. Und dann wurde halt auch in diesem Gerichtsverfahren, hat man auch versucht, noch Zeugen der Aktion zu finden. Zum Teil hat man tatsächlich auch noch die Gestapo-Beamten gefunden, die man dann vernommen hat. Was habt ihr denn damals getrieben und so? Mhm. Wie ist der Tag abgelaufen? Also diese Wiedergutmachungsverfahren sind eigentlich eine super wichtige Quelle. Und ich habe jetzt so einen gewissen Teil meiner Arbeitszeit in den letzten Monaten damit verbracht, mal sämtliche Landesarchive deutschlandweit anzuschreiben. Mhm. Um mal in Erfahrung zu bringen, also wo, weil das liegt meistens eben in den zuständigen Landesarchiven, die Wiedergutmachungsunterlagen. Also wo sich da noch Material befinden könnte, welches Archiv hat noch was und so. Und jetzt sind mittlerweile so gut wie alle Rückmeldungen eingetroffen. Jetzt habe ich so einen groben Überblick, wo es denn Sinn machen könnte, da jetzt weiter zu forschen. Also diese Wiedergutmachungsunterlagen sind eine wichtige Quelle. Und dann natürlich die Frage, ja, was ist denn eigentlich mit diesen Büchern passiert?
Genau, so. Da wollte ich noch sagen, der Hans Bender, der hat ja eh eine wichtige Rolle gestellt, weil der hat ja schon in den 30er Jahren, der hat sich schon früh angefangen, mit diesen okkultistischen Themen zu befassen und war da ein Experte drin. Vor der Nazizeit, während der Nazizeit und auch danach. So. Hm. Ihm ist es wohl auch zu verdanken, dass einige Bücher erhalten wurden, oder? Weil er quasi Teile dieser Bibliothek gerettet hat.
Genau, also so sagen? Ja, das ist ein bisschen eine verworren ist das falsche Wort, aber so eine längere Geschichte. Also tatsächlich weiß man nicht so genau, wie viele Bücher jetzt aus der Zeit wo noch lagern. Das ist auch eine Aufgabe, die einfach ansteht. Weil, wie gesagt, ich würde sagen, ein sehr, 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 sehr großer Teil ist einfach vernichtet worden. Also entweder schon vor Ort in diesen Gestapo-Leitstellen, zum Teil lagerten die dann da im Keller bis zum Kriegsende.
Ja, und die wurden natürlich als erstes bombardiert, muss man sagen. Also, genau. Also die waren Ziele von Bomberangriffen und ja.
Dann ist manches dann auch, also aus München wird es eben berichtet, dass dann halt die Gestapo-Zentrale wurde halt bombardiert und zerstört, und in dem Zusammenhang sind auch diese Bücher alle verbrannt und so. Mhm. Und so könnte man jetzt. Also das ist, also ich würde sagen, sehr, sehr viele Bestände, also ein Großteil wird schlichtweg verloren gegangen sein. Dann auch die Auslagerung habe ich vorhin erwähnt, also was mit diesen mehreren tausend Büchern, die dann in dieses tschechische Schloss verfrachtet geworden ist, das kann man auch noch nicht richtig sagen.
Haben die da vielleicht einen Stempel reingehauen oder sowas beim Konfiszieren?
Ja, mit hundertprozentigen Stempel reinkauen, spätestens als die da im Reichssicherheitshauptamt aufgestellt wurden. Genau.
Also hätte ich ein Buch vor mir, könnte ich erkennen, dass es da entstammt. Also man hat vielleicht noch die Möglichkeit, das zu rekonstruieren. Ja, okay.
Genau, das ist ja das Thema, diese Provenienzforschung, die ja gerade sehr sehr breit besprochen, auch beforscht wird in alle möglichen Richtungen. Klar, man guckt dann nach Stempeln, nach Besitzvermerken. Kann man das nachvollziehen, durch wie viele Hände so ein Buch gegangen ist. Genau. Also, und dann gibt's natürlich die Idee, und so war das jetzt, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen mit Hans Bender. Man stellt sich vor, die Bücher lagern in diesen Leitstellen. Also Leitstellen heißt, das waren regionale Zentren. Das wäre jetzt hier im Südwesten, wäre das Karlsruhe und Stuttgart. Gab es natürlich landesweit in anderen Städten. Genau, da liegen jetzt die Bücher erstmal rum und warten drauf, dass die irgendwie mal jemand nach Berlin mitnimmt.
Ja, mit dem Masterplan diese große Bibliothek eigentlich.
Genau, korrekt. Und Hans Bender hat 1942 diese Professur übernommen in Straßburg, in der Reichsuniversität Straßburg. Also von Bonn kommt, hat er da diesen Ruf gekriegt. Mhm. Und eine seiner ersten Aufgaben, wie man das so macht als Institutsleiter, ich brauche ja Bücher für meine Studenten und für meine Forschungen. Und ihm war es dann halt gelegen, praktisch so eine Spezialbibliothek zu im weitesten Sinne parapsychologischen, okkultistischen Themen, vor allem dann auch Astrologie, aufzubauen. Und er natürlich wusste jeder von dieser Aktion, haben natürlich auch alle mitgekriegt, die sich da mit diesen Themen befassen. Und im Grunde genommen hat er da auch die Unterstützung dann gehabt, auch von seinem Dekan und auch vom Universitätsdirektor. Und er hat sich dann eben persönlich dann auch um diese um Buchbestände bemüht, ist dann da auch nach Stuttgart und nach Karlsruhe gereist, dann auch nach Berlin und hat eben versucht, aus diesen vormals konfiszierten Beständen, also es war ja dann so ein Jahr ungefähr her, mhm, praktisch Bücher zu bekommen für den Aufbau seiner Bibliothek in Straßburg.
Ja, wann war das? 42, 43?
Das war dann schon, ne? 42, genau. Ja. Und jetzt muss man sagen, es gab praktisch, er hat ja eine Professur gehabt, eine ganz normale Psychologieprofessur in Straßburg. Und dann hat er ja daneben noch so ein eigenes Institut aufgebaut. Das sogenannte Paracelsus-Institut, gibt es ja das interessante Buch von Frank Rutger Hausmann über diese ganze Straßburger Zeit. Und dieses Institut wurde im Herbst 1942, hat es so ein bisschen seine Arbeit aufgenommen.
Warum war der nicht auf dem Radar der Nazis? Der muss da irgendwas geschickt sich angestellt haben, oder nicht? Das wundert ja mich so. Warum haben die ihn nicht auch eingesackt?
Ja, also zum einen war er wahrscheinlich,
weil er das im akademischen Umfeld gemacht hat oder weil er eine Distanz dazu hatte oder wie hat er das geschafft?
Also es gibt die Geschichte, die auch berichtet wird, dass die Gestapo wohl auch bei ihm, das war ja dann noch in seiner Bonner Zeit, also er war ja dann in Bonn in der Zeit, als diese Hessaktion stattgefunden hat und dass dann die Gestapo wohl auch bei ihm aufgeschlagen wäre und aber unverrichteter Dinge wieder gegangen sei. So, das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass er im Grunde genommen, dass es da keine gebündelte Bibliothek gab, die sie sich so.
Ach, da hat er Glück gehabt eigentlich. Ja. Ne? Weil, er ist ja kein Gegner, ganz im Gegenteil, der hat das ja hinter dem jungen Deutschland mit aufgebaut, diese ganze Forschung an den Themen.
Ne? Ja. Und also es ist eigentlich noch so ein bisschen unklar, weswegen er jetzt als Person da im Grunde genommen relativ unbeleckt da auch davon gekommen ist. Mhm. Also wissen wir jetzt eigentlich noch nicht so hundertprozentig. Unter Umständen hing es auch schon zusammen mit diesem Berufungsverfahren nach Straßburg. Also er hat natürlich dann schon dadurch einen gewissen Schutz gehabt von bestimmten Persönlichkeiten. Also ist so ein bisschen unklar, also weswegen er jetzt da eigentlich.
Der muss charmant oder gewitzt gewesen sein, weil am Ende kommen wir zu den Büchern noch dazu. Der hat die Bücherbestände bis in die Bundesrepublik in die 60er Jahre rübergezogen und auch noch mit den Franzosen, also den damaligen Besatzern, auch noch verhandelt. Ja. Also der
genau, ja, war nicht so ganz unclever unterwegs.
Wollte ich gerade sagen, ich habe mir das durchgelesen und sagte, Mann, der hat der war taktisch gut scheinbar. Und
genau. Jedenfalls hat das eben geschafft, dass dann offensichtlich schon eine gewisse Anzahl dieser Bücher, die dann noch in diesen Gestapo-Leitstellen lagerten, tatsächlich dann auch nach Straßburg kamen. Und er hat dann auch schon Hiwi-Gelder oder hat schon Hiwis angestellt gehabt, die ihm da die Bücher dann sortiert haben und aufgestellt haben und Signaturgruppen verteilt haben. Und dann, klar, kommen dann auch die Alliierten.
Ja, mitten im Krieg, also fast schon am Ende. Das war ja auch absehbar, dass der verloren wird, dann der Krieg.
Dann war er wieder ziemlich geschickt und hat dann diese ganze Büchersammlung oder diese Bestände eben ausgelagert in den Schwarzwald.
Ja, aber auch privat, ne? Da hatte ich auch gelesen, eigentlich hätte der das gar nicht machen dürfen, hat er aber einfach.
An einen geheimen Ort, genau. Ja. Und da ist jetzt so die Rede von so 6.000 Büchern, die dann aus Straßburg abtransportiert wurden.
Das sind auch schon ein paar LKWs, würde ich mal sagen. Ja. Das ist ja schon nicht wenig.
Und dann war eben der nächste Schritt, die nach Freiburg zu bringen, weil in Freiburg gab es dann ja seit 1950 das Institut, in dem ich gerade sitze. Also nicht dasselbe Gebäude, aber halt.
Genau, das IG, das heißt, er hat die Bücher quasi, die haben den. Hätte der die so umgelagert, wie es angeordnet war, wären diese wahrscheinlich auch weg gewesen. Also der hatte da wohl eine gute Vorahnung, die einfach irgendwo hinzuschaffen, wo die den Krieg überstehen können.
Also ich bin jetzt da kein Experte für die Geschichte der Reichsuniversität Straßburg, aber der Plan war, glaube ich, das über Tübingen abzuwickeln. Mhm. Und man hat dann da so verschiedene Außenstellen gehabt, wo dann praktisch die ganzen Materialien, Bücher der Reichsuniversität Straßburg untergebracht werden sollen, und Bender hat sich sozusagen ausgeklinkt und hat praktisch seine eigene Geschichte gefahren und hat dadurch diese Buchbestände gerettet quasi. Und jetzt ist natürlich jetzt so ein bisschen unklar, wie viel von diesen aus Straßburg abtransportierten Büchern kommen jetzt wirklich aus dieser Hess-Aktion. Ja. Weil er hat natürlich in Straßburg dann auch noch antiquarisch dazugekauft und so weiter und so weiter.
Ach, auch noch. Ich finde das auch sehr ambivalent, was ich darüber denken soll. Einerseits kann man sagen, die Bücher wurden den anderen Leuten weggenommen. Andererseits hat er dafür gesorgt, dass die jetzt noch erhalten sind. Dann hat er noch welche dazugekauft. Ganz schwierige Gemengelage.
Er hat halt eben aus verschiedenen Quellen sich diese Straßburger Bibliothek zusammengebaut oder wollte sie zusammen. Das war ja nur eine kurze Zeit und dann
war es ja eh vorbei. Dann genau.
War es ja dann eh vorbei. Und genau, insofern wäre natürlich jetzt, ja, und jetzt würde ich mal vermuten, dass ein gewisser Prozentsatz, aber da kann ich gar nichts dazu sagen, weil da muss man sich jetzt wirklich jedes Buch...
Müsste man mal machen.
Muss mal in die Hand nehmen und muss gucken, gibt es da noch ein Besitzvermerk, kann man das auf irgendeinen früheren Besitzer zurückführen. Das ist eben die sogenannte Provenienzforschung. Das darf gern jemand anderer machen. Ich finde es gut, wenn das mal gemacht werden würde.
Das ist richtig viel Arbeit, wollen Sie damit auch sagen.
Genau. Und mein Thema wäre jetzt eher praktisch die Geschichte einfach nochmal aufzuarbeiten, was eigentlich bei dieser Aktion tatsächlich passiert ist.
Also am Anfang der Aktion. Sie wollen wirklich anfangen, was ist wem passiert?
Genau. Wie viel? Ihre Frage war ja eingangs auch, wie viel Personen waren das? Kann man da eine klarere Zahl finden? Dann vielleicht auch noch mal hingucken auf die Einzelschicksale. Ich meine, das hat natürlich schon da eine Bedeutung, oder es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man jetzt mal drei Bücher gemobst werden oder ob ich dann 5 Monate im Konzentrationslager verbringen muss oder sogar dann da gesundheitlich beeinträchtigt werde oder sogar in dem einen oder anderen Fall gab es, wie ich vorhin gesagt habe, gab es auch Todesfälle, also wo Leute auch umgebracht wurden. Also dass man einfach auch nochmal so auf die Einzelschicksale guckt. Und ja, das ist so jetzt so diese, was ist dann letztlich mit den Büchern geworden? Ich denke, da habe ich so ein bisschen den Anstoß jetzt gegeben, so vor ein paar Jahren. So wahnsinnig viel ist jetzt in der Zwischenzeit nicht passiert. Es gibt jetzt ganz neu, ich habe es jetzt vorhin von einem netten Kollegen hier im Haus, der das schon auf seinem Schreibtisch hat, also ganz, ganz neu erschienen, von dem Volker Lechler, seine Dissertation über die Geschichte der Astrologie im 20. Jahrhundert. Und er hat jetzt auch noch mal das Buch ist so neu, dass sogar Publikationsdatum ist 2025, also es gibt's eigentlich noch gar nicht.
Cool, das ist der Zukunft, ja.
Also ist auch noch nicht in der Bibliothek aufgestellt, aber wir haben es hier im Institut, jetzt liegt es schon in einem unserer Büros. Und der hat jetzt auch nochmal, der Volker Lechler, in seiner dieser Aktion auch nochmal so ein bisschen erweitert dargestellt. Aber was uns eben immer noch fehlt, ist dieser detaillierte Blick drauf, wie viele Personen waren das, was waren das dann letztlich für Vermögenswerte, kann man Unterschiede sehen, hat vielleicht die eine Leitstelle, die eine Gestapo Abteilung sich ein bisschen anders verhalten wie die andere. Also so dieses Geschehen vor Ort, dieses tatsächliche Geschehen, das müsste man sich jetzt in der Zukunft nochmal angucken. Und das würde ich jetzt für mich so als Arbeitsaufgabe sehen, weil es so eigentlich so ein zentrales Ereignis war, das wie so ein Meteorit, der in so diese Szene da reingeschlagen
ist.
Ja,
die Szene es ist ja keine große Szene auch hier. Die Gesellschaft für Anomalistik ist nicht groß, aber für diese Szene selbst war das einschneidend, ne?
Genau,
Hat das vielleicht auch Strömungen, vielleicht, die es nur in Deutschland gab, vielleicht auch komplett zerstört? Ich weiß es gar nicht. Weiß man, wie viel Wissen vielleicht auch unwiderruflich verloren gegangen ist dadurch?
Weiß man also ich bin ja Archivar und so, und ich denke, das ist dann schon ein Problem. Also die Bücher können Sie ja in der Regel immer wieder neu kaufen, oder in der Regel gibt's da nicht nur ein Exemplar, sondern mehrere. Und dann Hans Bender hab's ja vorhin erwähnt, da dann auch versucht, im antiquarischen Handel Bücher irgendwie zu besorgen oder über Buchhandlungen. Wenn es jetzt natürlich um Aufzeichnungen geht, um deine wissenschaftliche Korrespondenz, um deine Kontakte zu anderen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen oder anderen Personen, das ist natürlich unwiderruflich verloren. Und das, glaube ich, war jetzt aus Archivsicht, aus archivarischer Sicht natürlich ein entscheidender Punkt, weil man natürlich in unseren Themen, in diesen Grenzgebietsthemen, geht es natürlich immer wieder drum, wie hat sich eigentlich so Material überliefert? Also das ist ja grundsätzlich so, das kriegt man tagtäglich mit, jetzt unabhängig von dieser Hess-Aktion, dass es schon schwierig ist, ja, Unterlagen zu sichern, weil das in der Regel halt jetzt nicht in die etablierten Archive kommt, in Staatsarchive oder Kommunalarchive. Insofern nochmal, ist eigentlich ganz wichtig, dass es das IGBP-Archiv gibt, weil da sich manches halt dann tatsächlich dann auch ablagert. Und
es gibt eine Garantie, dass es auch gepflegt wird, weil es gibt auch private Menschen, die einen Keller haben, oder aber wenn die dann sterben, dann stirbt auf die Sammlung mit und sowas. Da muss
und die Sammlung wird dann oft eben nicht von den etablierten Archiven übernommen, weil die Person vielleicht nicht bekannt genug ist, nicht wichtig genug ist, oder weil man die Themen nicht für interessant genug hält. Und dann gibt es in einem oder anderen Fall halt natürlich dann das Angebot an unser Haus. Und deswegen ist das ganz wichtig. Und wenn man jetzt aber darum weiß, dass halt im Zusammenhang mit dieser Sonderaktion Hess natürlich wahnsinnig viel Material aus privatem Besitz verloren gegangen ist, dann ist das natürlich ein immens wichtiges Thema, finde ich, für diese ganze Frage, wie ist zur Überlieferung gekommen von Wissensbeständen im Bereich der Parapsychologie und im Okkultismus. Und dafür war halt diese Hess-Aktion nicht so besonders förderlich, um es mal so zu sagen.
Nicht förderlich, aber ich wollte sagen, das war ja auch viel mündlich. Es wurden ja auch die Vereine verboten. Die Vereinszeitungen wurden dicht gemacht. Das heißt, es war ja faktisch ein Berufsverbot.
Genau.
Sind die Leute dann... Aber das IGPP wurde ja recht früh, 1950, wieder gegründet. Das heißt, die Leute wurden ja zum Glück nicht alle umgebracht, sondern ich tippe, die sind in den Untergrund gegangen und dann, die haben einfach mal ein paar Jahre die Füße stillgehalten. Und als die Bundesrepublik gegründet wurde und die nicht mehr verfolgt wurden, haben die ja weitergemacht. Ne? Also die Szene wurde nicht zerstört.
Genau, also aber für eine gewisse Zeit war Klar, die Leute haben in der Regel überlebt. Es gab, wie gesagt, vereinzelte Fälle, wo das dann tragisch geendet hat. Aber ich glaube, es ist dann schon, wenn man sich jetzt so sich das mal selber überlegt, ich sehe jetzt auch im Hintergrund bei Ihnen ein Bücherregal. Und sie, also wenn man sich das mal so vorstellt, wenn einem dann von heute auf morgen seine ganzen Arbeitsunterlagen entzogen werden, dann geht es, glaube ich, schon eine geraume Zeit, bis man da wieder durchgeschnauft hat und sich wieder aufgestellt hat und wieder weitergemacht hat. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, in dem einen oder anderen Fall hat es dann auch dazu geführt, dass die Laufbahn im Grunde genommen dann abgebrochen ist oder das Interesse. Also
ja, vielleicht auch die Diffamierung, weil die haben ja auch gleichzeitig in der Presse die Nazis die sind dagegen vorgegangen, indem sie zum Beispiel den Hess lächerlich gemacht haben und die Astrologie allgemein. Also es wurde auf breiter Front auch dagegen Stimmung gemacht. Diese Stimmung ist ja oft so, die Nazis und deren Denken ist ja nicht komplett verschwunden, nur weil der Krieg verloren wurde und die Bundesrepublik gegründet wurde.
Genau. Das kann man auch gut an diesen Wiedergutmachungsfällen, das ist jetzt eigentlich nochmal eine interessante Zuführung, weil die haben ja nicht selbstverständlich dann praktisch wieder diese Wiedergutmachung bekommen, sondern die mussten ja einen Gerichtsprozess, also die mussten ja praktisch drum kämpfen, dass sie eine gewisse Entschädigung finanzieller Art. Ihre Bücher waren natürlich weg, ja. Sondern es ging dann drum, ja, wie viel war jetzt die Bibliothek wert? 6.000 Mark oder 3.000 Mark oder so irgendwie. Und aber dazu mussten sie natürlich erstmal glaubhaft machen, dass das wirklich auch eine Verfolgung war. Also dass das wirklich auch ein Verfolgungsgeschehen war, dass sie aus weltanschaulichen Gründen auch drangsaliert wurden. Und die Gegnerseite, also die im Gerichtsprozess, haben natürlich argumentiert, naja, also noch in den 50er Jahren, das mit der Astrologie beispielsweise, das ist ja alles Aberglaube und Humbug. Das heißt, Umkehrschluss, die Nazis haben das alle eigentlich richtig gemacht.
Quatsch, noch eine Also der Staatsanwalt hat gesagt, nö, du kriegst kein Geld, weil was ist denn da der was bedeutet weltanschaulich denn dann genau? Also
es muss praktisch nachgewiesen werden, dass die und da war jetzt Bender als Gutachter natürlich auch gefragt, die mussten natürlich nachweisen, dass die Nazis, es hat sich sehr auf die Astrologie konzentriert, diese Hessaktion, ganz klar, aber dass die Astrologie für die Nazis eben praktisch ein weltanschaulicher Gegner war, den sie ausschalten wollten. Also das System wollten sie ausschalten. Mhm. Und das war in der Nachkriegszeit eben nachzuweisen von den einzelnen Personen. Und weil die Gegenargumentation war eben, nee, das, wie gesagt, das ist alles
die haben dir die Bücher zu Recht weggenommen, deshalb genau. Also die haben nicht bestritten. Moment, es wurden ja gar keine Bücher weggenommen, sondern die haben gesagt, die wurden jetzt zu Recht weggenommen. Du kriegst kein Geld. Das ist ja
gut,
irgendwie.
Gut, sie mussten natürlich auch glaubhaft machen oder dass da wirklich an dem Tag ihnen auch was passiert ist. Aber das hat man, glaube ich, relativ leicht hingekriegt. Die hatten ja auch Nachbarn und wie gesagt, man hat zum Teil ja auch die Gestapo-Beamten noch verhört. Also das, glaube ich, war jetzt nicht so das Problem, sondern es ging letztlich darum, dass man sich vor diesen Wiedergutmachungszahlungen eigentlich drücken wollte, sage ich jetzt mal so salopp.
Ja.
Mit dem Argument, naja, ihr seid ja alles Scharlatane gewesen.
Und deshalb ist es okay, die so zu behandeln.
Deswegen war das jetzt kein Weltanschauungsunterschied oder kein Weltanschauungskampf. Und deswegen habt ihr keinen Anspruch auf Entschädigung. Deswegen diese.
Sind die damit durchgekommen?
Ja, vorhin erwähnt, dass sie diese NS, ja, am Anfang schon. Also am Anfang schon, so die ersten Prozesse gingen gegen die Antragsteller aus. Und da gab's diesen Präzedenzfall Doris Franke aus München, wo, das ist eben diese Unterlagen, die ich dann, wir hatten es ganz am Anfang davon, wo Bender dann auch was gut.
Wie sie überhaupt auf das Thema gestoßen sind, ne?
Genau. Ja. Wo Bender gab es so einen ganz engagierten Rechtsanwalt. Ich glaube, das gibt's immer mal wieder, dass so ein Rechtsanwalt, dass der sich so richtig reinbeißt in so ein Thema. Also der dann irgendwann dann halt da mal zum Top-Experten irgendwie wird und da alles kennt so. Und das gab's in dem Fall auch. Würde mich auch mal, ein Herr Zimmermann, man muss mal mehr über den rausfinden, warum gerade der so angefixt war von diesem Thema. Der hat da mehrere Personen vertreten. Ich würde sagen so, beginnend Ende 40er Jahre, Anfang 1950er Jahre und hat dann sogar hinbekommen, dass ich in München gibt es das Institut für Zeitgeschichte. Wir haben jetzt auch ein Jubiläum gehabt, glaube ich, in dem Jahr oder letztes Jahr, also eigentlich eine super renommierte Forschungseinrichtung. Und die haben dann damals praktisch die ersten Forschungen da unternommen aufgrund, wie soll ich sagen, motiviert durch diese Gerichtsprozesse. Die haben dann Zeugen befragt, erste Exposés geschrieben, Interview mit Hans Bender geführt und so weiter und so weiter. Und diese ersten Prozesse, die sind negativ ausgegangen für die Antragstellenden. Also die haben eben keine Wiedergutmachung gekriegt. Und dann gab es diesen Präzedenzfall in München, Doris Franke, die war so ein bisschen hartnäckiger. Und auch eben dieser besagte Rechtsanwalt, der hatte einfach nicht locker gelassen. Und hat dann Gutachter von da und Hans Bender und noch andere Und die haben das dann zum ersten Mal hinbekommen, dass diese Astrologin, also Doris Franke war auch eine Astrologin, die dann auch ihre Bibliothek verloren hat. Und die hat dann, ich glaube, die haben dann einen Vergleich, zumindest hat sie es hinbekommen, dass man einen Vergleich geschlossen hat. Mhm. Für, glaube ich, 3.500 Mark war das dann damals.
Ja, das war gar nicht so wenig, ne?
Ja, und das konnte dann wieder so als Grundlage genommen werden, so quasi als, wenn mal
als Präzedenzfall.
Als Präzedenzfall und dann kamen dann die nächsten
Kläger oder
Antragsteller.
Das sind das dann, genau, so, oder Antragsteller, so, ja. Genau. Und da, das sind ja wieder tolle Spuren für Sie, ne? Da haben Sie wieder was, wo Sie ansetzen können.
Und diese ganzen Fälle mussten ja immer einzeln verhandelt werden, ob das jetzt hier in Flensburg war oder in München oder in Freiburg oder in Bremen. Das heißt, jeder dieser Fälle beinhaltet dann, soweit die Unterlagen noch überliefert sind in den Archiven, praktisch aus Quellen oder Informationen für die jeweiligen Abläufe in Flensburg, Bremen, Freiburg, München so. Insofern sind diese Wiedergutmachungsunterlagen so interessant. Es gibt dann noch so aus einzelnen Städten, Würzburg und Düsseldorf, glaube ich, haben sich tatsächlich noch die Unterlagen von den Gestapo-Zentralen erhalten. Und die haben tatsächlich jetzt nicht nur über Astrologen und Okkultisten, sondern über alle Leute, die sie so quasi im auf dem Kieger hatten oder die verdächtig waren im NS-Sinne, wurde halt für jeden so eine Personalakte, so eine Personenakte angelegt. Mhm. Und da gibt es aus ganz, ganz wenige, also keine 10, glaube ich, deutschlandweit, gibt es diese Gestapo-Kartei noch. Und das wäre natürlich jetzt auch eine super Quelle noch, um zu schauen, wie ist das dann vor Ort abgelaufen? Wie hat sich das vor Ort ereignet, dieses Geschehen im Juni 1941?
Genau, kommen wir langsam Richtung Ende auch. Aber nochmal, Sie planen das ja jetzt. Das ist, woher wissen Sie eigentlich, wenn Sie fertig sind, also wenn Sie alle Daten gesammelt haben, ist das überhaupt möglich? Oder Sie treffen doch bestimmt immer wieder auf neue Quellen, oder? Wie können Sie das abschätzen?
Also von der Quantität her oder von der Qualität?
Von beiden. Man muss ja irgendwann mal sagen, das ist mein Forschungsziel und jetzt bin ich zufrieden. Der Prozess oder was da passiert ist, wurde jetzt, was sagt man, aufgearbeitet oder historisch aufgearbeitet, ne? Und auch dokumentiert.
Ja, das wird man jetzt sehen müssen. Also wie gesagt, der erste Schritt jetzt war jetzt erstmal sich so einen Überblick zu verschaffen, wo ist überhaupt noch was zu erwarten.
Ja.
Das ist schon mal ganz schön aufwendig, weil da bin ja nicht nur ich beteiligt, sondern auch die lieben Kollegen in den Landesarchiven, die sich dann mit meiner Anfrage rumschlagen müssen.
Ja.
Die aber alle ganz freundlich beantworten in der Regel. Und jetzt habe ich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen so einen Überblick, wo. Also man muss wahrscheinlich, man kann jetzt da keine Arbeit durchführen, die das jetzt deutschlandweit ohne Lücken und bearbeitet, sondern man muss sich wahrscheinlich so Schwerpunkte und so Stichproben rausnehmen. Und das hängt dann immer so ein bisschen davon ab, was eigentlich an Quellen noch vorhanden ist. Und in manchen Archiven, also so eine Erkenntnis, oder was heißt Erkenntnis, ein Bild, was sich jetzt im Moment zeigt, ist seltsamerweise, dass so in den östlichen Bundesländern, in den heutigen östlichen Bundesländern, in den Archiven so gut wie nichts zu diesen Themen mehr erhalten ist. Das hat mich jetzt so ein bisschen verwundert, weil ja damals die Aktion, ich hatte es erwähnt, die war quasi reichsweit und auch die ganzen annektierten Gebiete und Elsass, Lothringen und was weiß ich was noch alles. Also das hat alles mit eingeschlossen, aber aus irgendwelchen Gründen, zumindest was jetzt die Rückmeldungen ergeben aus den Archiven, scheint es schwierig zu sein, jetzt da in den heutigen östlichen Bundesländern da Material zu finden. Das heißt, es wird automatisch so sein, dass man sich da dann auch wieder beschränken muss auf bestimmte Quellenbestände, die halt am erfolgsversprechendsten sind. Und dann, klar, aus den Quellen raus geben sich immer wieder neue Fragen oder Ansatzpunkte. Das wird man sehen müssen. Also ich habe das Gefühl, es ist schon relativ viel und komplex und groß, weil es halt auch eine große Aktion war. Und das wird jetzt schon eine Aufgabe sein, da irgendwie eine Schneise zu finden oder einen Weg zu finden, um da auch eine einigermaßen zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen. Also es wird wahrscheinlich nicht ganz so leicht, aber soll es ja eigentlich auch nicht sein. Wichtig war es jetzt erstmal zu gucken, also so ein bisschen so die Archivlandschaft jetzt abzuscannen und so eine Rückmeldung zu bekommen. Und ich denke, das ist jetzt im Moment, damit kann ich jetzt erstmal arbeiten und ja. In einem Jahr wird man weitersehen.
Ja, aber die Zeit spielt ja auch gegen sie dann, ne? So Archive verschwinden ja auch. Es ist ja, und wie ich das jetzt von Ihnen gehört habe, machen das auch nicht gerade viele Historiker, sich um das Thema zu kümmern, weil das so ein Randthema ist. Ne?
Ja, die Zeit ist jetzt eigentlich, was ich das Archivmaterial anbelangt, nicht so das Problem, weil die Unterlagen sind ja gesichert, wenn das praktisch in den staatlichen Landesarchiven.
Ach, da bleibt dafür, ja, das stimmt, das bleibt für immer quasi.
Das oder, ne? Ist natürlich für immer da und die Zeitfrage ist natürlich meine Zeit. Also wie ja. Viel Zeit kann ich erübrigen? Wie schnell soll sowas fertig sein? So, also, aber die Materialien, über die ich jetzt eine Rückmeldung gekriegt habe, die werden immer da sein. Das ist auf jeden Fall gesichert. Das braucht nur jemand, der sich das anguckt. Und da hatte ich jetzt den Eindruck, Sie hatten vorhin diesen kleinen Aufsatz erwähnt, da war er von 2012. Mhm. Das ist jetzt schon ein ganz Stück her.
Den ich zur Vorbereitung genutzt hatte von Ihnen, genau.
Jetzt haben wir die neue Arbeit vom Volker Lechler, also auch sehr empfehlenswert, so was ich jetzt zum ersten, was ich da gesehen habe. Er war auch hier im Archiv so für bestimmte Aspekte. Das ist jetzt 2012, sind doch ein paar Jährchen her. Jetzt haben wir eine zweite Arbeit, die jetzt aber auch noch nicht das Thema umfassend bearbeitet. Also insofern hätte ich eigentlich gedacht, dass da so ein bisschen mehr passiert, weil es eben so ein zentrales Thema eigentlich ist oder Ereignis war für die Geschichte des Okkultismus, der Parapsychologie. Aber wie Sie sagen, es gibt halt auch nicht, es gibt eben keine Heerscharen von Forscherinnen oder Historikerinnen, Historikern, die sich für diese Themen interessieren. Also das ist natürlich auch sehr, sehr begrenzt. Ja. Insofern verwundert es einen vielleicht auf der anderen Seite doch wieder nicht. Aber dass jetzt so lange Zeit ins Land geht, dass ich jetzt auf meine alten Tage hin nochmal selber loslegen muss, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Aber ich bin gespannt, ob ja.
Ich höre leicht raus, dass Ihnen das auch Spaß macht.
Bin auch motiviert.
Ja, genau. Ja, lieber Herr Schellinger, das war sehr interessant. Also ich hatte davor von dieser Aktion noch nie gehört. Es war spannend, mich da einzulesen, und ich halte das Thema auch für wichtig genug, dass man sich da mal drum kümmert und das aufarbeitet, weil es Teil einfach auch dieser Szene ist, die ja immer noch besteht. Das ist Teil der Geschichte und die sollte man einfach erforschen und auch kennen.
Ja. Ne? Sehe ich auch so. Ich meine, wenn Sie jetzt, Sie kennen sich ja mittlerweile da jetzt auch schon sehr, sehr gut aus in verschiedenen Aspekten, durch verschiedene, ja, kennen viele Leute. Und wenn jetzt selbst bei Ihnen das noch nicht so präsent ist, denke ich, ist das eigentlich nochmal ein Argument mehr dafür, dass man da mal ein bisschen mehr dafür drüber rausfinden sollte. Also ich denke schon, dass sich das lohnt, weil es letztendlich am Ende der Kette, sage ich jetzt mal, stehen ja immer Einzelschicksale und Personen, Menschen, die da ihr haben, gut verloren haben, bis hin, dass sie ihr Leben verloren haben. Das ist eigentlich das große Unrecht an dem Ganzen.
Ja.
Und um das dann auch, wie soll ich sagen, zu würdigen, ist das vielleicht falsch, das zu
ja, zu doch, würdigen auch. Ja. Das Problem ist auch, dass Unrecht sich oft wiederholt, wenn man anfängt, es zu vergessen. Ich finde das auch wichtig, weil es ist nicht ausgeschlossen, dass sowas vielleicht nicht nochmal passiert. Also, dass man verfolgt wird wegen, jetzt vielleicht nicht, weil man Okkultist ist, aber wegen allem Möglichen kann man verfolgt werden. Und das ist einfach wichtig, dass das dokumentiert wird.
Genau. Ja. Und das würde ich jetzt so ein bisschen so als eine meiner Aufgaben der nächsten Zeit irgendwie ansehen. Und wir gucken mal, was dabei rauskommt und ob es da noch viele Neuigkeiten gibt oder neue Erkenntnisse. Ich glaube eigentlich schon. Also gerade so, wenn man dann so sich auf die lokale Ebene, auf das Geschehen vor Ort, da ist das Wenigste, glaube ich, bisher dokumentiert. Und ich sehe das so wie Sie, dass das auch eine Opfergruppe ist, wenn man das jetzt so nennen will. Mhm. Also wir kennen
den,
ja die.
Den ist Unrecht widerfahren, das kann man Unrecht schon mal sagen.
Genau. Ja. Und die sind eigentlich, ist so ein bisschen, glaube ich, so ein Windschatten oder es ist so ein bisschen unterbelichtet. Also soll es keine Opferhierarchien aufgemacht werden, ganz klar. Aber es gibt natürlich andere Bereiche, die weitaus besser erforscht sind. Und ja. Aber in dem Fall,
weil es ja auch nicht viele Leute waren, das haben sie ja gesagt, das sind vielleicht ein paar Tausend und trotzdem ist es passiert und hatte für die Szene massive Auswirkungen.
Ja, genau.
Und super.
Okay.
Da bin ich gespannt, was die Zukunft noch bringt. Und bedanke mich nochmal herzlich bei Ihnen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Es war sehr nett und freut mich, dass Sie, dass Sie das Interesse entwickelt haben an diesem speziellen Thema. Hat mich sehr gefreut und auch für den angenehmen Kontakt.
Ja,
und
gerne.
Ich denke, wir bleiben in demselben.
Ja.
In dem angenehmen Kontakt. Okay.
Und vielen Dank auch an die Zuhörer fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.